In der heutigen Predigt möchte ich die Zeit nutzen, um ein paar grundlegende Begriffe zu veranschaulichen und verdeutlichen und diese auch in Zusammenhang zu setzen, die mit unserer Berufung und Erlösung zu tun haben. Manchmal hört man den Vorwurf ja gegenüber der Kirche Gottes, dass wir Erlösung durch Gesetzeswerke lehren oder dass wir uns irgendwie als etwas Besseres ansehen, weil wir in dieser Zeit berufen wurden. Den meisten Menschen, die sich als Christen bezeichnen, ist irgendwie klar, dass unser Ziel die Erlösung ist und das Heil. Aber die Vorstellungen darüber, was dieses Heil bedeutet, gehen ja schon sehr auseinander. Wir wollen also heute den Prozess der Bekehrung nochmal anhand dieser Stadien, die ich sie bezeichnen möchte, beleuchten, deren Begriffe im christlichen Sprachgebrauch üblich sind und bekannt sind, aber oft nicht so klar definiert sind. Ich habe dazu dieses Schaubild bereitgestellt, das ihr auch alle per PDF bekommen habt, wenn ihr es anschauen möchtet, so parallel zu der Predigt. Und dann können wir es ungefähr ein bisschen in Zusammenhang bringen, wie diese Begriffe zusammengehören. Beginnen möchte ich natürlich mit dem Ist-Zustand, in dem sich die Menschen im Allgemeinen heute ja befinden. Auch darin gibt es ja bereits unterschiedliche Ansichten, aber die Bibel beschreibt ihn eigentlich ganz klar. Lesen wir also zu Beginn Römer Kapitel 3 und Vers 23. Die erste Stelle in Römer Kapitel 3 und Vers 23, dort heißt es, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das hat dann natürlich zur Folge das, was wir in Römer 6, Vers 23 lesen. Römer Kapitel 6 und Vers 23, wo es heißt, denn der Tod ist der Sünde Sold. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gnadengabe ist ein wichtiges Wort hier, nämlich es ist eine Gabe, es muss uns gegeben werden und es ist aus Gnade. Wir können es einfach nicht verdienen. Was das also bedeutet, diese beiden Schriftstellen, das lesen wir in Hesekiel 18, Vers 20. Hesekiel Kapitel 18 und Vers 20, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Das Wort Seele ist im Hebräischen Nefesh und das bedeutet einfach das physische Leben. Der Tod ist die Abwesenheit von Leben. Kein Mensch hat zu diesem Zeitpunkt eine unsterbliche Seele, wie wir sehen können. Johannes 3, Vers 16 und Römer 6, Vers 23 bestätigen, dass das ewige Leben etwas ist, das uns erst noch gegeben werden muss. Es ist eine Gnadengabe. Und wie wir diese erhalten können, hat Gott auch vorgegeben, nämlich in Johannes 3, Vers 16. Johannes Kapitel 3 und Vers 16, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Es ist also eine bedingte Verheißung. Wer an ihn glaubt, der Glaube ist wichtig, der soll nicht verloren gehen. Und was dieser Glaube umfasst, das werden wir heute auch näher betrachten.
Adrian?
Ja?
Entschuldigung.
Ja?
Entschuldigung. Bitte? Kannst du bitte dein Mikro wieder einschalten? Wir haben nichts gehört, weil ich habe unabsichtlich dein Mikro ausgeschaltet.
Okay, wir haben es wieder an. Hört ihr uns?
Ja, ja.
Wisst ihr ungefähr, wo wir zum Schluss waren, was ihr gehört habt?
Zirkel 28.
Ist nicht so weit her.
Dankeschön.
Ja. Hesekiel 18, Vers 20 war das, wo es heißt, dass die Seele, die sündigt, sterben soll. Seele ist also nach dem hebräischen Nefesh einfach das physische Leben und der Tod ist einfach die Abwesenheit von Leben. Kein Mensch hat in diesem Zeitpunkt unsterbliches Leben, eine unsterbliche Seele. Johannes 3, Vers 16 ist ebenfalls wie Römer 6, Vers 23 eine Bestätigung, dass das ewige Leben etwas ist, das uns gegeben werden muss. Und wie wir dies erhalten können, das hat Gott eben in Johannes 3, Vers 16 vorgegeben. Gott hat die Welt so geliebt, heißt es da, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Es ist eine bedingte Verheißung, nämlich wer an ihn glaubt, der soll nicht verloren gehen. Und was dieser Glaube umfasst, das werden wir dann bald sehen. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir absolut nichts von uns selbst tun können, um das ewige Leben zu bekommen. Das gilt nicht nur für die Werke des Gesetzesgehorsams, dass wir die nicht ausreichen, sondern es beginnt bereits damit, dass wir aus eigener Kraft keinerlei Erkenntnis von Gott und seinem Weg zum Heil bekommen könnten. Viele Philosophen und Denker haben sich den Kopf darüber zerbrochen, was der Sinn des Lebens ist, indem sie versucht haben, die Möglichkeiten eines unübernatürlichen Schöpfers auszublenden. dann ersinnen sie solche Ideen wie Nihilismus, dass eben alles nichtig ist, oder Evolution, dass alles nur ein Zufall ist, ohne einen höheren Zweck, als den der Selbsterhaltung vielleicht und der Vermehrung der eigenen Art, wiederum ohne weitergehenden Sinn. Wir kennen natürlich die Grundaussage in Johannes 6, Vers 44, dass auch hier hervorgeht, warum es nichts bringt, anderen Menschen beibringen zu wollen, was wir durch Gottes Berufung so einfach verständlich bekommen haben. Johannes 6, Vers 44, hier heißt es, Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Von Anfang bis Ende ist es Gottes Wirken. Lesen wir auch Epheser 1, Verse 15 bis 18. Epheser, Kapitel 1, und wir lesen ab Vers 15. Epheser 1, Vers 15, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten euer zu gedenken. Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Um also aus dem Zustand der Nichtigkeit und der Unkenntnis auszubrechen, braucht es Gottes Berufung, dass er uns den Sinn öffnet. Das ist auch so von Gott eingerichtet, damit er uns berufen kann, wenn er weiß, dass wir bereit sind, die Konsequenzen aus der Erkenntnis zu ziehen, zu überwinden und uns zu Gott zu bekehren. Bedeutet natürlich auch, wenn wir berufen werden, dass wir sicher sein können, dass Gott weiß, dass wir es schaffen können, dass wir diesen Weg gehen können. Diese Zuversicht haben wir. 2. Korinther 3, wir lesen Verse 12 bis 16. 2. Korinther 3 und Vers 12, wo es heißt, da wir nun solche Hoffnung haben, so gebrauchen wir große Freimütigkeit und tun nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israel nicht auf das Ende dessen, was aufhören sollte, schauen möchten. Vers 14, aber ihre Sinne wurden verhärtet, denn bis zum heutigen Tage bleibt dieselbe Decke beim Lesen des Alten Testaments, sodass sie nicht entdecken, dass es in Christus aufhört, sondern bis zum heutigen Tage, so oft Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihren Herzen. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird diese Decke weggenommen. Deswegen also diese unumstößliche Zuversicht, dass wir, wenn wir berufen wurden und uns auf den Weg machen, es auch schaffen können, in Gottes Reich zu kommen. Tatsächlich sind ja nicht wir es, die es schaffen, sondern wir schaffen es dann, wenn wir bereit sind, uns selbst so weit zurückzunehmen, dass Gott in uns leben und wirken kann. Philipper 1 und Vers 6. Philipper Kapitel 1 und Vers 6 heißt es dazu, Philipper 1 und Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Diese feste Zuversicht haben wir. Und wie sucht Gott diejenigen aus, von denen er wissen kann, dass sie zu dem Ruf folgen und bis ans Ende ausharren können? Lesen wir dazu 1. Korinther 1 und Vers 26. 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 26. Hier heißt es, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Adlige. Warum ist das so? Nun, wer sich selbst für weise hält und schon viele in diesem Leben erreicht hat, vielleicht eine Position von Ansehen und Macht bekommen hat, ist in aller Regel nicht besonders zugänglich für Zurechtweisung und Unterordnung. Deshalb ist es auch oft so, dass es in einer Krise im Leben bedarf, damit Gott die Aufmerksamkeit von Menschen erhält. Erst wenn wir nicht mehr weiter wissen, uns in einer für uns ausweglosen Lage befinden, dann sind wir bereit, eine übernatürliche Hilfe zu suchen. In Katastrophenzeiten, persönlich oder in der Umwelt, beten Menschen viel eher und häufiger, als wenn alles für sie gut läuft. Wem sie Gott sich dann offenbaren will, den setzt er in Kontakt auf irgendeine Weise mit der Kirche, mit seiner Kirche. Die Konsequenzen, die daraus folgen sollten, wenn Gott uns also den Sinn für die Wahrheit öffnet, wenn er uns beruft, ist, dass wir Gott suchen. Das ist der zweite Punkt auf dem Schaubild, dass wir Gott suchen. Dass das nicht automatisch geschieht, das beschreibt Römer 1, Vers 19 bis 24. Wir lesen Römer Kapitel 1 und Vers 19. Römer 1 und Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbart hat, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine eigene ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obschon sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern sind ihrem Gedanken, ihrem eitlen Wahn verfallen. Tatsächlich glauben die Menschen, die an Evolution glauben, dass es eine Schöpfung ohne einen Schöpfer geben müsste. Und so wurde ihr unverständiges Herz verfinstert. Die sich für weise hielten, sind zum Narren geworden. Aus Gottes Sicht sind die klugen Wissenschaftler, die Evolution vertreten, einfach Narren. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild vom vergänglichen Menschen, von Vögeln und vielfüßigen kriechenden Tieren, die sich entwickelt haben müssen. Darum hat sie auch Gott dahingegeben in die Gelüste ihrer Herzen. Wir haben einen freien Willen. Es ist leider eine Tatsache, dass die meisten, die berufen werden, diese Erkenntnis auch schnell wieder verdrängen. Sie schütteln sie ab, um nicht zu einer für sie unbequemen Umkehr genötigt zu sein. Oft ist ja dann vielleicht auch die persönliche Krise schon wieder vorbei und man lebt lieber wieder in den gewohnten Bahnen weiter, weil es einfach bequemer ist. Matthäus 22, Vers 14 bestätigt nämlich, Matthäus 22, Vers 14, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Was ist also der Unterschied zwischen der Berufung und der Auserwählung? Die Auserwählung kann erst folgen, wenn wir auf Gottes Ruf reagiert haben, indem wir uns von uns aus nach Gott nähern, dass wir Gottes Nähe suchen und dann auch aktiv bereit sind, eine andere Richtung im Leben einzuschlagen. Wir sehen hier also bereits eine Wechselwirkung zwischen Gott und dem einzelnen Menschen, den er beruft. Er initiiert den Kontakt, er macht den Beginn, wartet dann aber auf unsere Reaktion und wendet sich dann im dritten Schritt uns wieder zu. Das ist der dritte Punkt, nämlich, es wird als Gnade bezeichnet. Wikipedia beschreibt die Gnade folgendermaßen. Dort heißt es, der entsprechende Zentralbegriff im Neuen Testament ist das griechische Wort Charis. Dieses griechische Wort hat allerdings ein viel weiteres Bedeutungsspektrum. Es bedeutet Anmut und Lieblichkeit, aber auch Gunst, Huld, Wohlwollen und gnädige Fürsorge, sowie der Erweis dieser Gunst und Fürsorge. Gnade ist also die unverdiente Hinwendung Gottes zu uns. Lesen wir Römer 5, Vers 1 bis 2 dazu. Römer 5 und Vers 1 bis 2. Hier heißt es, Römer 5, Vers 1, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Hier fängt der Glaube an. Er fängt an als ein kindliches Vertrauen und eine Hinwendung zu unserem geistlichen Vater, der sich wiederum seinen Kindern zuwendet in Gnade. Hebräer 11 und Vers 6 drückt es so aus, Hebräer Kapitel 11 und Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, seine Gunst zu erhalten, denn wer zu Gott kommen soll, muss glauben, dass er ist und dass er die, welche ihn suchen, belohnen wird. Die Anerkennung Gottes, dass er der Schöpfer und Bewahrer ist, die Quelle des Lebens und alles Guten, führt diejenigen, die dazu bereit sind, dahin, dass sie ihn suchen, in dem Vertrauen, dass er diese Suche belohnen wird, also nicht vergeblich sein wird. Wir sehen ein Beispiel für diese Form von Gnade bei Noah, 1. Mose Kapitel 6. Es war zu der Zeit, als Gott erkennen musste, dass die Bosheit der Menschen überhand nahm. Und wir lesen 1. Mose 6, Verse 5 bis 7. 1. Mose 6 und Kapitel 6 und Vers 5. Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse alle Zeit, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Gott hat offensichtlich die Einstellung der Menschen geprüft, um zu diesem Schluss zu kommen. Aber fand einen Mann, der anders war, der offenbar bestrebt war, Gottes Weg zu gehen, ihn zu suchen. Und so heißt es in Vers 8, Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Und so beschloss Gott, weiter mit Noah zu arbeiten, und Noah erwies seine Bereitschaft, Gott zu gehorchen und die Arche zu bauen. Auf Gottes gnädige und gütige Hinwendung zu denen, die ihn suchen, folgt dann wieder der nächste Schritt seitens des Suchenden. Es ist die Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit, die Einsicht in bisheriges sündhaftes Verhalten, das uns von Gott getrennt hat, und den Wunsch, diesen Graben wieder zu überbrücken und uns Gott wieder zuzuwenden. Römer 2, Vers 4 erklärt dazu, Römer Kapitel 2 und Vers 4, oder verachtest du dem Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, ohne zu erkennen, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet, also zur Umkehr. Diese Buße oder Reue ist dann auch der erste Schritt, die erste Entscheidung in unserem Leben, unser Leben auf Gott auszurichten, was früher oder später zur Taufe führt. Apostelgeschichte 2, Vers 38 beschreibt diesen weiteren Verlauf. Apostelgeschichte 2, Vers 38, hier heißt es, Petrus aber sprach zu ihnen, erstens, tut Buße, an jeder von euch lasse ich taufen, zweitens, auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr, viertens, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es ist eine Abfolge von Ereignissen. Und hier geht es also nun darum, den anfänglichen kindlichen Glauben, Taten oder Werke folgen zu lassen. Nicht, weil wir damit die Vergebung verdienen wollen, was ja gar nicht geht, was wir gelesen haben, sondern als Reaktion auf die gnädige und gütige Hinwendung Gottes und die Erkenntnis, dass Gott einen Weg für uns bereitet hat, Vergebung zu bekommen. Matthäus 3, Vers 8 nennt es Frucht, die der Buße würdig ist. Matthäus 3, Vers 8, so bringt nun Frucht, die der Buße würdig ist. Es ist relativ leicht, mit dem Mund zu bekennen, dass die bisherigen Sünden einem leid tun und dass man sie bereut und gerne ungeschehen machen möchte. Aber Gott erwartet, dass sich diese Reue auch in einer zukünftigen Verhaltensänderung zeigt. Die Sünde zukünftig zu vermeiden. Dass man in eine andere Richtung geht, einen anderen Weg im Leben einschlägt. Gott hat den Weg der Vergebung freigemacht durch das Opfer seines Sohnes, Jesus Christus, durch den er sich über uns erbarmt. Wiederum, das ist der nächste Schritt zum Heil, den Gott wieder für uns tut. Nachdem wir die Reue gegeben haben, dann kommt Gottes Wirken, dass er Vergebung und Barmherzigkeit erweist. Gott weiß aber auch um die Schädlichkeit und das Leiden, das durch Sünden verursacht wird. Deshalb will er nicht nur, dass es uns leid tut, sondern dass wir auch danach trachten, zukünftig zu unterlassen, was anderen und uns selbst auf Dauer diesen Schmerz und das Leid zufügt. Frucht der Buße ist auch deswegen ein sehr guter Ausdruck, weil Früchte etwas sind, das nicht über Nacht aus dem Nichts entsteht. Ein Same wird gesät, der Wunsch zur Umkehr, und dieser Same muss aufkeimen, die Pflanze muss gehegt und gepflegt werden, damit am Ende die Frucht der Buße, also die vollzogene Umkehr, herauskommt. Es ist das sogenannte Gesetz der Farm, dass etwas eine gute Frucht braucht einfach Zeit und Pflege, braucht Aufmerksamkeit. Es kann nicht einfach über Nacht geschehen, dass wir plötzlich umgekehrt sind. An diesem Punkt steht auch die Entscheidung an, diese Umkehr unumkehrbar zu machen. Also von nun an für den Rest des Lebens Gottes Wege zu gehen und seinen Weisungen zu folgen. Die Taufe ist dann der sichtbare Ausdruck dieser Entscheidung, die uns von den bisherigen Sünden reinwäscht und Gottes Barmherzigkeit uns gegenüber erweist. Und mit dem Händeauflegen nach der Taufe erhält der Täufling dann Gottes Geist. Dass dieser ein separater, wichtiger Schritt ist, lesen wir in Apostelgeschichte 8 und Verse 12 bis 17. Hier ist ein Unterschied gemacht zwischen der Taufe und dem Händeauflegen. Apostelgeschichte 8 und Vers 12 heißt es, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi predigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber wurde auch gläubig und hielt sich, nachdem er getauft worden war, stets zu Philippus. Und da er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, staunte er. Als aber die Apostel zu Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Vers 17, da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. Der Taufe als Symbol für den Tod des alten Menschen muss die Händeauflegung mit Gebet als Akt für die Zeugung des neuen Menschen durch den Heiligen Geist erfolgen. In diesem Moment erfolgt auch die echte Versöhnung mit Gott, die uns tatsächlich zu Söhnen, zu Kindern Gottes macht. Und dies bringt uns tatsächlich wieder im Einklang mit Gott. Lesen wir nochmal Römer Kapitel 5, jetzt mit der Betonung auf Vers 1. Römer 5 und Vers 1, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Wir sind versöhnt durch unseren Herrn Jesus Christus. diese Versöhnung und die Rechtfertigung ist wieder Gottes Wirken in uns, wie wir auch in 2. Korinther 5, Vers 17 bis 18 lesen. 2. Korinther, Kapitel 5 und Vers 17. Hier heißt es, 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber von Gott. Es ist Gottes Wirken, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und auch Römer 3, Vers 24. Lesen wir Römer Kapitel 3, Vers 24. Römer 3, Vers 24, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Es ist also ganz klar, dass es nicht unser Verdienst ist. Wir versuchen nicht durch Werke irgendwie die Versöhnung zu bewirken oder Gott zu zwingen, uns mit sich zu versöhnen. Und an diesem Zeitpunkt ist allerdings nicht das Ziel erreicht. Der christliche Lebensweg beginnt gerade erst. Es ist allerdings ein sogenannter Punkt ohne Wiederkehr. Nach diesem Moment gibt es kein Zurück. Das wissen wir aus 1. Petrus 4, Vers 17. 1. Petrus 4, Vers 17, wo es heißt, es ist Zeit, dass das Gericht anfange am Hause Gottes, das ist die Kirche Gottes, wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich von dem Evangelium Gottes nicht überzeugen lassen? Unsere Chance ist jetzt. Es gibt keine zweite Chance. Ab diesem Moment der Taufe und dem Händeauflegen werden wir nach dem gerichtet, was wir mit unserem Wissen und Verständnis tun. Deshalb lesen wir auch eine wichtige Schriftstelle in der Vorbereitung auf die Taufe, Lukas 14, Vers 26. Das wird in jedem Taufgespräch auch erwähnt. Lukas 14, Vers 26, wo es heißt, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter und Weib und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, das heißt also vergleichsweise deutlich weniger liebt als und sich im Zweifelsfall lieber für Gott entscheidet, dazu aber auch seine eigene Seele, also sein eigenes Leben, wer also im Zweifel bereit ist, sein eigenes Leben hinzugeben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt, also die Verfolgung, die Bedrängnisse, die aus der Nachfolge Christi entstehen und die definitiv kommen werden, und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Vers 28, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er genug habe zur gänzlichen Ausführung. Stellen wir uns also die Frage, kann, will und werde ich diesen Weg mit Gottes Beistand bis ans Ende gehen? Und dies, wer getauft wird, hat sich diese Frage beantwortet. Vers 29, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten. Und den Satan wird es am meisten freuen. Und zu sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und vermochte es nicht zu vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um mit einem anderen König Krieg zu führen, und wir müssen Krieg gegen Mächte und Gewalten des Bösen führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande sei, mit Zehntausenden dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Und wir wissen, aus menschlicher Sicht ist der Satan kräftemäßig überlegen. Wenn aber nicht, Vers 32, so sendet er, solange er hier noch fern ist, eine Botschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Und tatsächlich entscheiden sich viele Menschen, lieber weiterhin in der Welt zu leben, weil der Weg der Nachfolge zu entbehrlich scheint. Vers 33, so kann auch keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, insbesondere auch den eigenen Lebensplänen, kann nicht mein Jünger sein. Wenn wir uns aber dann für die Taufe entschieden haben, was ein gut überlegter Entschluss sein muss, und das ist die wichtigste Entscheidung im Leben, dann werden wir durch Gottes Geist, der sich mit unserem Geist verbindet, zu einem gezeugten Kind Christi und Gottes, der wie ein Embryo im Leib Christi, nämlich der Kirche, ist, um dort genährt zu werden. Und wie ein Embryo nach der Zeugung wachsen muss, um eines Tages geboren zu werden und eigenständig lebensfähig zu sein, müssen wir nach der Taufe lebenslang an Gnade und Erkenntnis wachsen und unser altes Ich zu überwinden. Denn wir sind zwar geistgezeugte Kinder Gottes, leben aber ja noch im Fleisch und sind der Verführung und den Bedrängnissen ja ausgesetzt. Dabei sollen wir aber lernen, in jeder Situation Gottes Geboten zu gehorchen und auf ihn zu vertrauen. Das beschreibt 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Hier heißt es, ob schon wir im Fleische wandeln, so streiten wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Wir sind geistlichen Angriffen ausgesetzt. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich wider die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wenn Gedanken uns von Gott abbringen, dann wissen wir, dass wir dagegen kämpfen müssen und jeden Gedanken gefangen nehmen, der uns von diesem Weg abbringen will. Auch hier haben wir zu jeder Zeit die Wahl, ob wir Gott gehorchen oder ob wir unserem menschlichen eigenen Willen folgen und sündigen. Und der Satan versucht gerade direkt nach der Taufe, die noch unerfahrenen jungen Kinder zu entmutigen und durch Bedrängnisse zum Aufgeben zu bringen. Es gibt auch zwei Dinge, die uns dabei helfen können, diesen geistlichen Kampf zu bestehen. In diesem Kampf wissen wir erstens die erste Liebe, die wir haben, die für dieses Zeitalter von Ephesus gelobt wird in Offenbarung und die auch meistens das erste Stadium ist, wenn jemand neu bekehrt wird. Dazu lesen wir Offenbarung 2, Vers 2. Hier heißt es über die Gemeinde von Ephesus, Offenbarung 2 und Vers 2, hier heißt es, ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du das die Bösen nicht ertragen kannst, dass du sie geprüft hast, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erfunden. Wie oft wissen wir, wenn wir am Anfang unserer Berufung sind, dass diejenigen, die uns unseren früheren Glauben erzählt haben, nicht die Wahrheit gesagt haben. Vers 3, und du hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du getragen und bist nicht müde geworden. Vers 4, aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das geschieht, wenn der Alltag wieder einsetzt. Bedenke nun, wovon du abgefallen bist und tue Buße. Tu die ersten Werke, mit der anfänglichen Begeisterung auch. Sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Das Böse zu erkennen und nicht länger ertragen und mittragen zu wollen, die Prüfung, wer und wo die wahren Diener Gottes sind, und die Begeisterung für diesen alternativen Weg, den Weg Gottes, das macht die erste Liebe aus. Und hier wird beschrieben, dass es nicht ungewöhnlich ist, wenn dann die Bedrängnisse und der Alltag wieder einsetzt, dass diese erste Liebe verblasst. Das ist auch in den Ehen oft so. Die erste Begeisterung, der Reiz des Neuen verblasst, aber die Liebe reift nach der Zeit. Vertrautheit und Vertrauen wachsen und ersetzen diesen Reiz des Neuen. So soll das auch in unserer Beziehung mit Gott sein. Vertrautheit und Vertrauen müssen wachsen. Denn Gott gibt uns eine Hilfe für diesen geistlichen Kampf. Nämlich zweitens, unsere Hilfe, Unterstützung ist die Waffenrüstung Gottes. Von dieser Waffenrüstung Gottes lesen wir in Epheser 6. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, weil das eine Predigt für sich sein würde. Aber in den Versen 11 und 12 lesen wir, Epheser 6, Vers 11 und 12, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermögt. Ein paar Teile der Rüstung anzulegen reicht nicht aus. Denn unser Kampf richtet sich nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Herrschaften, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Es steht denn also nicht, dass wir diese Waffenrüstung gelegentlich ablegen können. Es gibt keinen Heimaturlaub in diesem Kampf. Wir brauchen eine beständige Wachsamkeit, eine Achtsamkeit und die Bereitschaft, denn der Satan wartet auf die schwachen Momente, die wir haben. Und er greift uns genau dann an. Er will uns verschlingen und sucht deswegen auch wie ein brüllender Löwe nicht die offene Konfrontation mit den Starken, sondern er sucht sich die Geschwächten aus. Nur bei Gott und nur mit Gott sind wir stark. Aber er gibt uns die Kraft und die Hilfe, die wir brauchen. Wir müssen sie ja nur nutzen. Natürlich wird kein Mensch nach seiner Taufe ein fehlerloses Leben führen. Und meistens ist die erste Sünde nach der Taufe, die uns bewusst wird, ein Dämpfer und eine Enttäuschung für uns selbst, dass wir trotz der Begeisterung, trotz der Aufrichtigkeit doch nicht stark waren, so wie wir geglaubt haben. Auch Petrus hat eine solche Situation ja erlebt. Er hat zuerst versichert, dass er für Jesus zu kämpfen und zu sterben bereit war. Dann aber in einem recht unbedeutenden und nebensächlichen Schauplatz hat er bereits Jesus verleugnet. Petrus weinte, als es ihm bewusst wurde, aber er gab nicht auf. Im Gegenteil, er vertraute weiterhin auf Gottes Gnade und wurde ja zu einem führenden Apostel in der frühen Gemeinde. Solange wir uns in unserer Sünde also nicht bewusst und willentlich völlig von Gott abkehren, sondern aus menschlicher Schwäche sündigen, haben wir die Möglichkeit, wieder zu bereuen und Vergebung zu bekommen. Aber wie das Schaubild zeigt, auch gibt es keine Abkürzung dabei. Gottes Gnade ist kein Freibrief, wie der Judasbrief auch deutlich macht, in Judas 1, Vers 4. Judas 1, Vers 4 heißt es nämlich, es haben sich nämlich etliche Menschen eingeschlichen, für die schon längst folgendes Urteil geschrieben worden ist, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausgelassenheit verkehren und den einzigen Herrscher und den Herrn Jesus Christus verleugnen. Wobei Ausgelassenheit eine recht untertriebene Übersetzung ist, es geht tatsächlich um einen Lebensstil, der jegliche Einschränkung fallen lässt und stattdessen die Gesetzlosigkeit des Antichristen praktiziert. Die Elberfelder Bibel übersetzt es mit Ausschweifung, was ebenfalls einen uneingeschränkten und selbstsüchtigen und selbstgefälligen Lebensstil beschreibt. Damit wird natürlich Jesus Christus als Herr und Meister verleugnet, denn ein Christ bekennt ja gerade, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns sagen kann, wie wir ein gottgefälliges Leben führen sollen. Dass er eben unser Herr und Meister ist. Wenn wir also sündigen, gehen wir tatsächlich wieder zurück auf unser altes Ich. Wir verlieren aber dabei nicht die Gnade Gottes. Gott gibt nämlich keines seiner Schafe auf und verloren. Aber wir müssen in dem Moment, wo wir gesündigt haben, zu einem Punkt der Reue zurückkehren und wieder Gottes Barmherzigkeit und Vergebung suchen. Es geht nicht automatisch. Wir müssen zur Reue zurückkommen. Das Überwinden selbst ist also ein geistlicher Kampf, solange wir in diesem physischen Leben existieren. Je weiter wir überwinden, desto mehr nähern wir uns dem Zustand der Gerechtigkeit, der wiederum Gottes Wirken ist. Psalm 23, Vers 3 heißt es dazu, wir lesen 23 und Vers 3, Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in den Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Der Glaube spielt bis zum Ende eine große Rolle, wo es im Hebräer 11 von Vers 1 dann heißt, in der Schlachterbibel, Hebräer 11 von Vers 1, es ist der Glaube ein Beharren darauf, auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Elberfelder Bibel setzt es mit, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Wie Luther übersetzt, Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht, eine Gewissheit, das, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Alle drei Übersetzungen haben ihren Stellenwert. Es geht um ein absolutes, über alle Zweifel erhabenes Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen können, sodass die für uns Tatsachen sind. Diese völlige, unumstößliche Sicherheit, dass Gott zu 100% real ist und sein Plan für uns völlige Realität ist, hilft uns bis ans Ende zu beharren. Auch wenn die sichtbaren Tatsachen wie Bedrängnis und Folgerungen, die manchmal vor Augen sind, gegen uns stehen. Und im Glaubenskapitel in Hebräer 11 sind einige Beispiele aufgeschrieben von Menschen, die bis zur letzten Konsequenz diesem Glauben treu geblieben sind. Ganz am Ende dieses Prozesses steht dann die Erlösung, das tatsächliche Heil in der Verwandlung zu Geistwesen bei der Rückkehr Christi. Ebenfalls wie die Gerechtigkeit wieder Gottes Wirken. Er ist also der Anfänger von unserer Berufung und Vollender unseres Glaubens, nämlich bei der Erlösung. So haben wir es auch gerade gesehen, wie wichtig der Glaube ist, von Anfang bis Ende. Deswegen möchte ich das etwas vertiefen und so schauen wir uns auch Stadien des Glaubens an, die uns im Bekehrungsprozess begegnen. Erstens haben wir unten den Anfang unseres Glaubenswegs und da sind es oft Fragen des Lebens, die uns durch Gottes Wort ja beantwortet werden. Es geht oft um den Sinn des Lebens, warum Gott Leiden zulässt, ob es überhaupt einen Schöpfer gibt oder ähnliche Fragen. Grundlegende Sachen. Und während wir durch Gottes Leitung in seinem Wort Antworten finden, beginnen diejenigen, die dann Gott suchen, einen ersten Glauben aufzubauen, der sich darauf bezieht, die Wahrheit zu finden. Erster Punkt also, der erste Glaube bezieht sich auf das, was wir als Wahrheit erkennen. Ich habe geschrieben, ich erkenne, was Gott will. Und es ist im Sinne von, ich glaube, dass es stimmt, was Gott in seinem Wort zu bestimmten Themen sagt. Dass wir das als Wahrheit annehmen, im Glauben. An diesem Punkt ist die Schriftstelle in 1. Thessalonicher 5, Vers 21 wichtig, die uns den Auftrag gibt, 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft aber alles und das Gute behaltet. Das, was wir als Wahrheit erkennen, sollten wir bewahren. Hier bauen wir eine erste Grundlage, ein Fundament für unseren Glaubensweg auf. Deshalb ist es so wichtig, dass dieses Fundament gut und gründlich gelegt wird. Denn alles andere wird darauf aufbauen. Wenn in späteren Zeiten durch Bedrängnis oder Lebenskrisen das Vertrauen auf Gott, auf seine Kirche oder auf seine Diener in Frage gestellt wird, müssen wir auf dieses Fundament zurückgehen können, um nicht vom Glauben abzufallen. Auch wenn Menschen uns enttäuschen, auch wenn das Leben nicht so läuft, wie wir es geplant und gehofft haben, muss uns immer klar sein, dass Gott immer noch existiert. Dass Gott immer noch seinen Plan hat und erfüllt. dass Jesus immer noch unser Erlöser ist und dass nichts und niemand uns von Gottes Liebe trennen kann. Diesen Gedanken spricht Paulus in 2. Timotheus 2, Verse 11 bis 13 an. Lesen wir 2. Timotheus, Kapitel 2. Wir lesen ab Vers 11. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 11. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Glauben wir nicht, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Es kann passieren, dass wir sterben. Sei es für den Glauben oder einfach an einer Krankheit, die wir nicht bekommen wollten. Es kann sein, dass wir Anfeindungen erdulden müssen, ohne zurückzuschlagen oder selbst anzufeinden. Es soll aber nicht so weit kommen, dass wir deswegen Gott verleugnen. Und wenn unser Glaube dann schwach ist, müssen wir trotzdem die unumstößliche Gewissheit haben, dass Gott uns nicht fallen lässt, dass Gott gewusst hat, was er tut, als er uns berufen hat. Wir sehen in der Bibel auch ein Beispiel, dass ein solcher Glaube allein nicht ausreichend ist. Lesen wir Apostelgeschichte 8 und Vers 12 noch einmal. Apostelgeschichte 8 und Vers 12 bis 13. Hier heißt es über die Philipper, da sie aber den Predigten des Philippus glaubten, vom Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi, ließen sich taufen Männer und Weiber. Da war auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er sah die Zeichen und Taten, die geschahen, verwunderte er sich. Simon hatte diesen anfänglichen Glauben. Er erkannte, dass Philippus eine größere Wirkung bei den Menschen hatte, von einer größeren Kraft gestärkt war als er selbst. Die Zeichen und Wunder, die er beobachten konnte, führten bei ihm aber nicht zu einer Suche und Hinwendung zu Gott, sondern er wollte diese Kraft für sich selbst nutzen. Auch die Dämonen haben diese Art von Glauben, die Erkenntnis von geistlichen Tatsachen. Das finden wir in Jakobus 2, Vers 19 bestätigt. Dort heißt es, Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass ein einziger Gott ist, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Nur zu wissen, wer und was Gott ist und dass er große Kraft hat, reicht allein nicht aus. Wir erkennen also wiederum, dass es eine Wechselwirkung gibt und die entstehen muss zwischen Gottes Offenbarung und unserer Reaktion darauf. Die Erkenntnis von geistlichen Tatsachen muss dazu führen in unserem Bekehrungsprozess, dass wir Gott suchen, dass wir seine Nähe suchen, seinen Willen auch akzeptieren und ihn besser kennenlernen wollen. Dieses näher kennenlernen führt also dazu, dass wir auch dahin gelangen, ein weiteres Stadium des Glaubens zu erreichen, in dem die Erkenntnis der Antworten auf wichtige Fragen sich zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Sie werden dann zu dem Glauben. Es entsteht eine Weltanschauung, eine Weltsicht, die eine vollständige und umfassende Lebensweise beschreibt. Zweiter Punkt also, zweites Stadium im Glauben. Der Glaube wird zu einer Sammlung von Glaubensgrundlagen, die unsere Weltsicht und unser Verhalten formt. Ich habe geschrieben dann, ich akzeptiere, was Gott will. Wir werden ermutigt, uns in dieser Hinsicht auch zu prüfen, wie wir in 2. Korinther 13, Vers 5 lesen. 2. Korinther 13, Vers 5, dort heißt es, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es müsste denn sein, dass ihr nicht echt wärt. Passt also unser Verhalten zu unserem Glaubenssystem? Oder machen wir einen Unterschied zwischen dem, was wir glauben und wie es unser Leben betrifft? Wie wir tatsächlich unser Leben führen? Auch Judas gibt uns eine Ermahnung in Judas 1 und Vers 3. Judas und Vers 3, wo es heißt, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von unserem gemeinsamen Heil zu schreiben, halte ich es für notwendig, euch zu schreiben mit der Ermahnung, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Es ist ein Glaubenssystem, ein System von Glaubensgrundlagen. Der Glaube, die Doktrinen der Kirche als Ganzes werden immer wieder in Zweifel gezogen und verachtet. Wir müssen dafür kämpfen, dass dieser Glaube in uns erhalten bleibt. Denken wir daran, die Waffenrüstung brauchen wir dazu. Die gesamte geistliche Waffenrüstung. Nun habe ich auch bereits erwähnt, dass dieses Glaubenssystem nicht unsere Weltanschauung, sondern auch unser Verhalten formen muss. Das ist also das nächste Stadium im Glauben dann. Das dritte Stadium, drittens, der Glaube führt uns zu einem Vertrauen an auf Gott. Deswegen geht dann nicht nur ich akzeptiere, was Gott will, sondern ich praktiziere, was Gott will, egal was kommt. Lesen wir dazu Apostelgeschichte 14, Vers 8 bis 10. Apostelgeschichte Kapitel 14 und Vers 8. wo es heißt, und zu Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, lahm von Geburt, der niemals hatte gehen können. Der hörte Paulus reden, und als dieser ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, ihm könnte geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße. Was tat dieser Mann? Er sprang auf und ging umher. Der Glaube im Sinne von Vertrauen auf die Kraft Gottes und sein Heilsplan bringt uns dazu, Gottes Wort zu gehorchen. Ohne Vorbehalt, ohne Rücksicht auf die eventuellen Konsequenzen. Römer 3, Vers 25 beschreibt den Aspekt der Vergebung. Römer 3 und Vers 25, ihn hat Gott zum Sühnopfer verordnet durch sein Blut für alle, die glauben. Wir können die Vergebung durch Jesus stellvertretendes Opfer im Glauben annehmen, was uns aber dazu bringen sollte, Gott gehorsam zu werden. Zu Beginn der Gemeinde gab es viele, die diesen Schritt taten, was wir in Apostelgeschichte Kapitel 6 und Vers 7 lesen. Wo die Gemeinde gerade begonnen hatte, Apostelgeschichte Kapitel 6 und Vers 7, und das Wort Gottes nahm zu, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr zu Jerusalem, auch eine große Zahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Abraham ist natürlich ein hervorragendes Beispiel für diese Konsequenz des Glaubens, gelesen davon in Hebräer 11, von Vers 17 bis 19. Hebräer Kapitel 11, von gelesen ab Vers 17, über Abraham. Hebräer 11, Vers 17, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er versucht wurde, und opferte den Eingeborenen, den Einziggeborenen, der die Verheißung empfangen hatte, zu welchem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte eben darauf, dass Gott imstande sei, auch von den Toten zu erwecken, weshalb er ihn auch wie durch ein Gleichnis wieder erhielt. Gott hatte Abraham versprochen, dass er durch Isaak mit vielen Nachkommen gesegnet sein würde. Als Gott ihm dann den Auftrag gegeben hat, gerade diesen Sohn zu töten, zeigte Abraham sein tiefes Gottvertrauen, das über jede menschliche Vernunft und Vorstellungskraft ging. Und uns, wir lesen ja da auch, Abraham ist gerade dieser Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es gab zu diesem Moment nämlich kein Vorbild, dass Gott irgendjemanden von den Toten hätte auferweckt. Und auf das Abraham sich also hätte beziehen können. Es gab noch keine Auferweckung. Aber Abraham hatte ein so inniges Verhältnis zu Gott, hatte so einen festen Glauben, ein Vertrauen auf Gott, dass er wusste und es als Tatsache annahm, was nicht sichtbar war. Nämlich, dass Gott auch einen toten Sohn wieder zum Leben erwecken könnte, um seine gesicherten Verheißungen zu erfüllen. In diesem Beispiel zeigt sich auch, worauf Jakobus sich bezog, als er von den Werken sprach, die den Glauben bezeugen. Jakobus 2 und Vers 17, wir lesen Jakobus 2 und Vers 17 und lesen bis Vers 24. Jakobus 2, Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, ich aber will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass ein einziger Gott ist, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke, ohne Akzeptanz und Praktizieren von Gottes Willen, fruchtlos ist? Vers 21, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Da siehst du doch, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Und so erfüllte sich die Schrift, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er ist ein Freund Gottes genannt worden. Da seht ihr, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird, nicht durch den Glauben allein. Wir sehen es hier in dem Schaubild, der Kern des Glaubens sind Werke, die im Glauben getan werden. Auch Römer 4, Vers 9 bekräftigt, dass Abrahams Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Die Werke, die unser Glauben, unser Vertrauen auf Gott und darauf, dass er weiß, was er tut, bescheinigen, führen zu Gerechtigkeit vor Gott. Römer 1, Vers 16 bis 17 erklärt den Zusammenhang zum Evangelium, zur Lehre von Gottes Heilsplan, die wir als gesicherte, wenn auch unsichtbare Tatsache anerkennen. Römer 1, Vers 16, Römer Kapitel 1 und Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst den Juden, dann auch für den Griechen. Was also wiederum bestätigt, es ist eine bedingte Verheißung für jeden, der glaubt. entsprechend Johannes 3, Vers 16. Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird infolge von Glauben leben. Gottes Gerechtigkeit führt uns aus Glauben, aus diesem initialen Annehmen von Gottes Lehren, hin zum Glauben, zu einem vertrauensvollen Gehorsam, der über die Vernunft gehen kann und somit auch einen inneren Frieden geben kann, egal wie die Umstände auch zu sein scheinen. Philipper 4 und Vers 7 beschreibt das auch, worin wir in unserem gesamten Leben vertrauensvoll auf Gott uns ausrichten können. Wir tun einfach, was er sagt, weil wir wissen, weil wir glauben, dass Gott das Beste für uns will und bewirkt. Der Gerechte, der von Gottes Gerechtigkeit geführte, lebt also aus dem Glauben, wie es heißt in Hebräer 10, Vers 39, fügt hinzu, wenn wir das lesen, Hebräer 10 und Vers 39, wir aber sind nicht von denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern die da glauben zur Rettung der Seele. Das letztendliche und somit das höchste Stadium des Glaubens ist also, das vierte, ein Glaube, der in jeder Hinsicht und jedem Moment reflektiert, was wir als Wahrheit angenommen haben. Denn dann gilt, ich verstehe, was Gott will. Ich verstehe seine Motive und würde auch so handeln. Lesen wir 2. Timotheus 2, Vers 19 dazu. 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 19. Was heißt es? Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Dieser echte, vollendete Glaube lässt keinen Raum mehr für Ungerechtigkeit. Es ist der Glaube, den auch Jesus erwies, als er in völliger, bedingungsloser Hingabe Gottes Willen tat, weswegen es in Galater 2, Vers 20 auch heißt. Galater 2, Vers 20 in der Lutherbibel 912, ich lebe aber doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Echtes, hundertprozentiges Gottvertrauen führt zu einer Lebensweise, die von derselben fürsorglichen Liebe geprägt ist, die Jesus praktizierte. Sich selbst aufzugeben, um für andere und für Gott da zu sein und zu dienen. 1. Johannes 5 von Verse 1 bis 5 lesen wir. 1. Johannes 5 ab Vers 1, wo es heißt, wer da glaubt, dass Jesus sei der Christus, der ist von Gott geboren oder gezeugt, wie es heißen sollte. Und wer da liebt den, der ihn geboren hat oder gezeugt hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gebote halten ist ein Ausdruck des Glaubens, Werke des Glaubens. Vers 3, dann das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren oder gezeugt ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Manchmal auch gegen das Sichtbare, gegen das, was vor Augen ist, haben wir einen Glauben, der uns den Sieg verschafft im Hinblick auf die Ewigkeit. Vers 5, wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der da glaubt, also bis zur letzten Konsequenz glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Jesus selbst hat die Welt überwunden, wie es Johannes 16, Vers 33 erzählt. Johannes 16, Vers 33, hier heißt es, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn Christus seinen Glauben, sein vollkommenes Vertrauen in den Vater in uns leben kann, dann handeln wir aus Liebe und ohne Angst vor weltlichen Konsequenzen. Wir sehen also, dass der Glaube ein Faktor ist, der uns von dem ganzen Weg unseres Lebens in der Nachfolge Christi begleitet. Von einem anfänglichen Verstehen von geistlichen Dingen über das Erkennen eines großen Gesamtbilds hin zu einer Weltsicht und Einsicht, die uns auf Gott vertrauen lässt und unser Handeln bestimmt, bis wir uns vollkommen und von weltlichen Sorgen trennen können, um unser Leben in Gott zu führen. Gott hat einen Heilsplan, der von ihm initiiert, begleitet und vollendet wird. Dieser Heilsplan lässt uns immer wieder die Chance, auf Gottes fürsorgliche Liebe zu reagieren. Es ist immer eine Wechselwirkung. Gott bedrängt uns nicht in unserem geistigen Wachstum. Er ist immer bereit, uns den nächsten Schritt gehen zu lassen. Er leitet uns und er freut sich auch, wenn wir ihm folgen. Er ist aber auch gnädig und geduldig, wenn wir aus Schwäche zurückfallen. Er hilft uns wieder auf, er reicht uns die Hand und er wartet nur darauf, dass wir diese Hand ergreifen. Und wenn wir wachsen, beschneidet und pflegt er uns auch wie eine Weinrebe, damit wir mehr Frucht bringen können. ist also wirklich das Gesetz der Farm. Es braucht Wachstum, es braucht auch manchmal ein Zurückschneiden. Ist nicht immer angenehm, tut auch manchmal weh, aber manchmal hilft es uns, geistlich zu wachsen, um letztlich mehr Frucht bringen zu können. Gott weiß genau, was er tut. Hebräer 12, Vers 2 fordert uns auf, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Gott vollendet in uns den Glauben Jesu, das selber Vertrauen und die unumstößliche Gewissheit, dass Gott existiert und allmächtig ist, damit wir unser Ego, unser selbstsüchtiges Ich im Kern unseres Wesens und von Grund auf gegen den Glauben an Gott austauschen, um so in völliger Einheit und Einigkeit mit dem Vater und Jesus leben zu können. Dann sind wir auch bereit für die Verwandlung, für die Erlösung von unserem physischen und schwachen Leben hin zum ewigen Heil. Danken wir Gott und lassen wir uns nicht von diesem Weg abbringen, von nichts und niemanden, wie Offenbarung 21, Vers 7 bekräftigt. Offenbarung 21, Vers 7, wer überwindet, wird solches ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.